Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Am Tisch mit dem Verleger Rudolf Rach. Gastgeberin ist Ulrike Schneiberg. Bonjour, Monsieur Rach.
Bonjour, Madame.
Für unser Gespräch sind Sie aus Paris gekommen, seit 1986 Ihrer beruflichen und privaten Heimat in Ihre alte berufliche Heimat hierher nach Frankfurt. Da waren Sie insgesamt 12 Jahre, 2x6 Jahre mit Unterbrechung. Der Leiter des Suhrkamp Theaterverlages in den 70er, 80er Jahren. Wie geht's Ihnen denn bei solchen Abstechern in die Vergangenheit, wenn Sie herkommen zurück?
Erstens komme ich gerne nach Frankfurt. Ich finde, Frankfurt ist eine dynamische Stadt und die Dynamik überträgt sich auf den Besucher. Man wird irgendwie mitgezogen und das ist irgendwie insgesamt positiv. Ich finde, Frankfurt ist eine angenehme Stadt, in die ich gerne reise.
Aber provinziell im Vergleich zu Paris.
Die Frage der Provinz, was ist Provinz und was ist Hauptstadt, ist eine sehr interessante Frage. Sie können natürlich sagen, Paris ist eine Weltstadt und Frankfurt ist keine Weltstadt. Aber die Sache ist schon deswegen nicht ganz richtig, weil ich könnte sehr viele provinzielle Züge in Paris oder an Paris aufzeigen und sehr viele weltstädtische Züge in Frankfurt. Denn wenn Sie zum Beispiel einen solchen Flughafen haben wie Frankfurt, dann ist das Ganze schon nicht mehr so provinziell. Und wenn Sie eine Bevölkerung haben wie in Frankfurt, die eben halt zum großen, also zu einem erheblichen Teil aus Ausländern oder Zugewanderten besteht, dann ist das auch nicht sehr provinziell. Ich finde, Frankfurt ist zwar klein, aber Frankfurt ist eine bedeutende Stadt.
Schön. Also Vertrautheit und Freude und auch irgendwie Anerkennung höre ich da aus Ihren Worten, Rudolf Rach. Ist denn auch ein bisschen Wehmut, vielleicht sogar auch noch Ärger dabei über den damals ja nicht ganz so schönen Abgang bei Suhrkamp?
Ja, ich meine, natürlich gibt es immer eine Wehmut, wenn ich durch die Lindenstraße gehe. Das ist klar, aber das ist eine Wehmut, die, wie soll ich sagen, die einfach historisch ist. Da kann man überhaupt nichts dran machen. Das sind Prozesse, Trauerprozesse, die man einfach durchleiden muss. Der Suhrkamp Verlag war ja auch schon in den 80er Jahren nicht mehr das, was er in den 60er oder in den 70er Jahren war. Das ist eben auch ein historischer Prozess. Und beim Nachdenken darüber, was das eigentlich gewesen ist, muss man eben sagen, dass der Suhrkamp Verlag in den 60er und in den 70er Jahren einfach unter einer extrem glücklichen, für ihn glücklichen politischen Konstellation existiert hat, weil er ein Zentrum eben der geistigen und künstlerischen Auseinandersetzung, sprich politischen Auseinandersetzung in der Republik war. Und das alles hat sich ja im Laufe der Zeit mit den ökonomischen Erfolgen einerseits des Verlages und andererseits eben der Verbürgerlichung der westdeutschen Gesellschaft und des Reichtums und so weiter und so fort, hat sich ja alles, wenn Sie so wollen, abgeflacht. Ich meine, ohne dass man irgendjemandem einen Vorwurf machen kann, ist es einfach so gewesen. Und es gibt eben bestimmte politische und ästhetisch-intellektuelle Konstellationen, die sind einmalig. Und das war wirklich damals einmalig. Das war schon sehr interessant, extrem lebendig, extrem spannend. Und da weggegangen zu sein, diese Situation nicht mehr so zu kennen, das ist schon ein Verlust. Das ist ganz klar.
Und ein Gewinn, der Hauptthema unseres heutigen Gesprächs sein wird. Aber wir bleiben noch ein bisschen in der Vergangenheit. Eine Ihrer Aufgaben, Rudolf Rach, bei Suhrkamp war, und die war möglicherweise nicht so ganz dankbar, sich um die Manuskripte des ausgewiesenen Grandlers Thomas Bernhard zu kümmern.
Ja, Thomas Bernhard ist ein Beispiel für das, was ich gerade eben gesagt habe. Es gab natürlich andere Autoren, die waren vielleicht menschlich eben einfach einfacher. Mit ihnen war einfacher umzugehen. Bernhard war ein besonderer Fall. Warum? Weil Bernhard war krank, Bernhard suchte auf Teufel komm raus den Erfolg. Bernhard wollte keine Verträge unterschreiben. Bernhard wollte sehr viel Geld verdienen und wollte zusätzlich noch, dass die Stücke am besten nur ein einziges Mal für ihn selbst aufgeführt werden. Ich meine, das ist einfach eine Quadratur des Kreises, die ist einfach nicht herzustellen. Und es gab damals eine völlige Übereinstimmung in der Verlagsführung, dass das so nicht gehen konnte, dass Herr Bernhard zumindest seine Verträge unterschreiben musste, wenn schon die Vorschüsse immer größer wurden. Und ich hatte eben damals die Aufgabe, ich wurde halt also an die Front geschickt und konnte halt sehen, eben wie die Sachen eben unterschrieben wurden, die Verträge unterschrieben wurden und das Geld eben überbracht wurde und so weiter und so fort. Also
anfangs waren Sie für Bernhard noch der gute Mann, später hat er Sie zum Todfeind erklärt. Ja. Das kann man auch dem Briefwechsel entnehmen, der 2010 erschienen ist zwischen Siegfried Unselt und Thomas Bernhard. Ja, und dann sind Sie sozusagen gegangen worden.
Nein, nein, ich bin überhaupt nicht gegangen worden. Das stimmt nicht, sondern die Entscheidung, nach Paris zu gehen, ist völlig frei von mir aus erfolgt. Und ich möchte sagen, dass damals in der Situation, als ich zurückkam, 1981, und Bernhard praktisch ein Ultimatum gestellt hat, entweder ich oder Rach, Unselt ganz klar gesagt hat, gut, Rach, ganz klar, und wenn Herr Bernhard eben gehen will, soll er gehen. Und zwar nicht, weil ich besonders toll gewesen wäre oder weil ich besonders von Herrn Unselt geliebt worden wäre, sondern einfach, weil das jeder Unternehmenschef müsste so handeln. Denn denken Sie doch nur an die politischen Situationen mit Erpressungen. Jede Regierung sagt, wir können uns nicht erpressen lassen, wir dürfen uns nicht erpressen lassen. Und da ist das natürlich genau dasselbe. Wenn Sie das einmal durchgehen lassen, dann macht er mit Ihnen, was Sie wollen.
Sie haben eine Chance bekommen in Paris. Sie haben sie ergriffen, wie viel Mut und Durchhaltevermögen dafür nötig ist, in einem fremden Land einen Verlag zu übernehmen. Noch dazu so einen renommierten mit dem wirklich einmaligen Programm des Large Editeur. Darüber werden wir noch reden. Jetzt kurz zum Seitenwechsel des Verlegers zum Autor, der Sie ja geworden sind. Und zwar ganz jüngst, das ist das aktuelle Kapitel, also von der Vergangenheit in die Gegenwart. So einen Schritt wagen nicht viele Verleger aus Furcht vor zu hohen Erwartungen. Sie kennen ja das Geschäft wirklich aus dem FF. Und was kommt also dann raus? Bei Ihnen, Rudolf Rach, ist rausgekommen ein Roman mit dem Titel »Eine französische Geschichte«. Den haben Sie... Sie sind Jahrgang 39, also mit über 70 begonnen zu schreiben. Das ist ja auch eine große Herausforderung.
Herausforderung ist was, wenn man sich selbst herausgefordert fühlt. Und die Entstehung des Buches ist allein eine kleine Geschichte wert. Denn damals, als ich von Suhrkamp wegging, wurde Rainer Weiß mein Nachfolger als Leiter des Theaterverlages. Und eines Tages bei einem meiner Besuche in Frankfurt gehe ich morgens über die Straße und sehe da jemand, der mir auf dem Fahrrad entgegenradelt. Und ich sage, das ist doch Rainer Weiß, halte ihn an. Er steigt von seinem Fahrrad ab und ich sage, ich habe gehört, dass der Suhrkamp Verlag Ihnen gekündigt hat. Und dieses Mal handelte es sich wirklich um eine Kündigung. Aber Sie haben ja einen Verlag aufgemacht. Wo ist der? Ich fahre nämlich heute Abend nach Paris zurück und wenn ich den Zug nehme... Der Verlag ist im gegenüber vom Bahnhof. Also ist ja wunderbar. Also heute Abend komme ich mal vorbei. Und
da entwickelte sich bei einem oder zwei Gläsern Rotwein die Idee, dass Sie für Weißbuchs einen Roman schreiben.
Bei einem Glas Wasser. Und warum bei einem Glas Wasser? Weil ich eine Geschichte erzählt habe, nämlich die Geschichte, die ich dann in dem Roman geschrieben habe, die Rainer Weiß und Anja Schutzbach dazu veranlassen zu sagen, das müssen Sie unbedingt für uns schreiben. Diese beiden Personen sind schuld daran, dass ich mich hingesetzt habe und angefangen habe zu schreiben. Und diese beiden Personen sind auch schuld daran, dass das Ganze publiziert worden ist. Ich will mich damit in keiner Weise davon distanzieren. Im Gegenteil, ich bereue es nicht, weil ich plötzlich eine Lust entwickelt habe, zu schreiben und weiterzuschreiben, egal was das zuerst einmal bedeutet, die ich
noch gar nicht kannten.
Die ich vorher in dieser Weise nicht gekannt habe.
Sehen Sie? Spätes Glück.
Ja, nicht nur spätes Glück, sondern kleine Nebenbemerkungen. Sagen wir, Sie schauen in ein Literaturlexikon hinein und wenn Sie da die Namen passieren lassen, gibt es sehr viele Autoren, die alle anstrengende Berufe gehabt haben und dann erst später nach dem Ende der eigentlichen Berufskarriere angefangen haben zu schreiben. Warum? Weil man natürlich etwas zu sagen haben sollte.
Naja, aber Sie sind ja auch noch Verleger. Wir haben ganz schön viel noch zu besprechen, Rudolf Rach. Wir müssen natürlich unbedingt erfahren, worum geht's in diesem Roman. Und wir müssen über Larsch Editeur reden. Und noch erfahren, wer Sie denn so als Pariser sind. Ihre erste Musik kommt von Johann Sebastian Bach. Warum die?
Das ist der genaue Gegensatz zu dem, was ich bin. Das ist nicht richtig. Das ist einerseits ein Gegensatz, aber es ist andererseits auch es ist meine protestantische Seite.
Johann Sebastian Bach, die Sonate Nummer 2 in A-Moll, gespielt von Gidon Kremer. Bach, ausgewählt von dem heutigen Doppelkopfgast in HR2 Kultur, der in Paris lebende und arbeitende Verleger Rudolf Rach, Gastgeberin ist Ulrike Schnallberg. Herr Rach, Sie haben gesagt, das repräsentiert Ihre protestantische Seite, diese Musik. Welches ist die andere?
Ich bin in Köln geboren und bin, damals war das jedenfalls, so katholisch erzogen worden. Und diese römische, westliche Seite ist...
Auch die üppige vielleicht?
Natürlich, natürlich. Der Karneval, das ist meine andere Seite. Die, wenn ich das gewichten will, sehr viel, aus meiner persönlichen Sicht sehr viel wichtiger und bedeutender ist als die protestantische Seite. Aber ich habe mir beim Auswählen der Musikstücke, habe ich mir gedacht, ich muss auch ein Stück von Bach dazu nehmen.
Ein deutscher Verleger in Paris schreibt ein Buch über einen französischen Verleger in Paris. Ihr Buch »Eine französische Geschichte« erschien 2010 bei Weißbooks. Das ist eine Geschichte eben von Jean Bart, diesem französischen Verleger, der ebenfalls Theaterverleger ist und der einen neuen Assistenten sucht, damit dieser neue Assistent mit neuer Kraft gegen altersbedingte Tieflagen des Verlegers angehen kann, ihn unterstützen kann. Ja, und diese neue Kraft ist dann eine junge, bestens ausgebildete und noch dazu schöne Frau. Sie hat einen einzigen Makel, sie schreibt. Und das ist im Verlagsgeschäft nicht gerne gesehen, noch dazu, wenn sie für die Konkurrenz schreibt und dann noch über eine schiefgegangene Liebesgeschichte mit dem Star-Autor des Verlages, für den sie jetzt die neue Assistentin sein soll. Ja, wie viel von Jean Bart ist Rudolf Rach und wie viel Verarbeitung der Surkamp-Traumata ist auch in diesen Roman geflossen?
Die Person des Jean Bart ist natürlich sehr von meiner eigenen Erfahrung und meinen Lebensumständen geprägt und gezeichnet. Und die ganze Geschichte ist einerseits eine erlebte Geschichte, auf der anderen Seite ist sie aber auch völlig erfunden. Denn die ganze Liebesgeschichte zwischen dem Verleger und der Assistentin, so wie sie da steht, hat niemals stattgefunden, ist völlig frei erfunden. Was mich an der Sache fasziniert hat und auch bis heute fasziniert, ist etwas ganz anderes. Nicht die Darstellung des Milieus und dass sich jemand in eine junge Frau verliebt. Das alles ist wichtig und das gehört dazu, aber ist nicht das Entscheidende. Was das Entscheidende für mich ist, ist, dass dramatische Konstellationen sich im Leben eines jeden ergeben, ohne dass die Dramatis Personae, die dramatisch handelnden Personen selbst anders könnten, als so handeln, wie sie handeln. Sie sind in einer gewissen Weise unschuldig und verfolgen ihr Ziel so lange, bis es zum Knall kommt. Diese junge Frau wollte unbedingt schreiben. Der Roman war ihr das Wichtigste, den sie schrieb, war ihr wichtiger als alles andere. Und sie war nicht in der Lage einzusehen, dass die Nutzung von Briefen, die einer unserer Autoren ihr geschrieben hatte, einfach inkompatibel, unverträglich war mit ihrer Tätigkeit als Verlagslektorin. Das geht einfach nicht. So. Und es hat nur eine Möglichkeit gegeben, nämlich die, entweder sie zieht den Roman zurück und der Jean Barre ist ja so bereit, sogar so das Pilonieren und die Rechte zu bezahlen und so weiter und so fort, um sie zu behalten. Aber sie will eben schreiben und sie sieht den Fehler nicht ein. Und das ist eben das tragische Moment in der Geschichte. Und das hat mich daran interessiert.
Das tragische Moment, aber auch diese altmodische Szenerie von Verlagen, in denen nicht Manager, sondern unverwechselbare Typen den Ton angeben. Unselt war so einer, ganz klar. Sind Sie auch unverwechselbar und damit vielleicht ein aussterbendes Verlegerexemplar?
Also das hoffe ich sehr. Ich meine, ich hoffe sehr, dass ich unverwechselbar bin und ich hoffe nicht, dass ich der Letzte bin. Aber es sieht so aus, als ob einfach in dieser Welt der großen Konzerne solche individuellen kleinen Verlage keine große Zukunftschance haben. Es sei denn, dass das Publikum, das Lesepublikum sich darauf besinnt, dass ungewöhnliche Texte eigentlich nur in ungewöhnlichen Häusern und von ungewöhnlichen Leuten verlegt werden können. Ein Verlagsmanager kann keinen Sinn für ungewöhnliche Texte haben, die vielleicht in 10 oder in 20 Jahren ihre Wirkung entfalten werden. Das kann er einfach nicht, weil er in einer Situation arbeitet, die von finanziellen, sozialen, organisatorischen Strukturen bestimmt ist, die sein Denken bestimmen, die es ihm völlig unmöglich machen, sich für etwas zu begeistern, was jahrelange Passion, jahrelange Liebe und Hinwendung voraussetzt. Das ist einfach unverträglich.
Jahrelange Passion, jahrelange Liebe, die Voraussetzung, um ein Verleger zu sein, der nicht nur aufs Geld guckt, der aber natürlich auch existieren muss. Ihr Mutsprung war, Rudolf Rach, 1986 der nach Paris. Sie bekamen eine Offerte. Der Nachfolger des scheidenden Chefs dieses Verlags, Larsch Editeur zu sein. Wie lange haben Sie nachgedacht? Wie schwer war die Entscheidung? Wie leicht war die Entscheidung?
Ich muss vorausschicken, dass, obwohl ich die Jahre bei Surkamp sehr geschätzt habe und für mich eben diese Jahre sehr wichtig gewesen sind, ich habe ja eigentlich das ganze Gewerbe dort gelernt, war mir sehr schnell klar, und zwar eigentlich schon auch in den 70er Jahren, als ich das erste Mal wegging, dass ich eben eine eigene Sache machen wollte. Es war mir nicht hundertprozentig klar, dass der Verlegerberuf das sei, was mir hundertprozentig und alleine das hundertprozentig frommt. Ich habe damals noch mit der Idee gespielt, ans Theater zu gehen. Aber jedenfalls wollte ich immer schon etwas Eigenes machen und habe auch damals angefangen, in Deutschland nach Verlagen Ausschau zu halten, die ich vielleicht übernehmen könnte, gründen könnte und so weiter und so fort. Und ist mir dann ziemlich klar geworden, dass es extrem schwierig ist, auf der grünen Wiese einen neuen Verlag zu gründen, weil wie ist es möglich, eben mit einem Jahresprogramm oder zwei Jahresprogrammen so eine Backlist zusammenzustellen, dass sie davon leben können. Es sei denn, dass sie gerade nun auf die Bestseller-Autorin X oder Y oder gut. Also ging das alles nicht und eines Tages 1983 schon hat mir der damalige Verleger von Larsch vorgeschlagen, den Verlag zu übernehmen und meine erste Reaktion war wörtlich so, vous êtes complètement fou, Sie sind völlig verrückt, ein Deutscher in Paris kann keinen Verlag leiten, es geht einfach nicht. Schon allein wegen der Schwierigkeiten zwischen Deutschen und Franzosen. Aber ich meine, wenn es sich dann um die französische Sprache handelt, wird die ganze Sache ja noch mal komplizierter. Also das kann nicht gehen. Beim nächsten Jahr hat er den Vorschlag wiederholt. Da habe ich wieder abgelehnt mit demselben Satz. Im dritten Jahr habe ich dann angefangen zu verhandeln, weil einfach der Leidensdruck so groß war, dass ich eben bereit war, selbst nach Frankreich zu gehen. Wobei ich dazu schicken muss, dass ich natürlich früher sehr frankophil war.
Früher? Jetzt nicht mehr?
Nein, heute sehe ich die Qualitäten Frankreichs ganz klar, aber ich sehe natürlich auch die negativen Seiten und ich weiß nicht, ob ich jemals nochmal in einem anderen Land leben werde als in Frankreich, aber ich bin ein Kosmopolit und ich könnte auch in New York leben und ich könnte auch in London leben und in Rom oder ich habe Wurzeln, aber diese Wurzeln sind nicht abgehakt. Nein, das nicht. Sie können sich auch aus der Luft ernähren.
Da passt Musik, Schubert, die Luftwurzeln, oder?
Sehr gut.
Die Idee hatten Sie vielleicht nicht, als
Nein,
Sie das Stück ausgesucht
hatte ich nicht, aber
haben.
Ich finde Ihre Idee absolut wunderbar.
Allegretto in C-Moll, gespielt von Alfred Brendel.
Zumal es sich da um ein Abschiedslied handelt. Ein Freund von Schubert ging zur damals österreichischen Marine nach Venedig und Schubert hat ihm ein Abschiedslied geschrieben, was in einer Bierkneipe in Wien abends dann gespielt wurde von Schubert selbst. Und ich meine, das ist schon irgendwie interessant, der Unterschied zwischen dieser Zeit, wo man A. in den Krieg zog, B. solche Musik komponierte und die selbst am Klavier in einer Beisel spielte. Und heute, es ist schon interessant.
Alfred Brendel ist der jetzt am Klavier sitzt mit Franz Schubert, Allegretto in C-Moll. Mein Doppelkopfgast in HR2 Kultur ist Rudolf Rach, einstiger Theaterverleger von Suhrkamp und seit 25 Jahren mit eigenem Verlag L'Arche Editeur Verleger in Paris. Gastgeberin ist Ulrike Schnallberg. Mit L'Arche Editeur ging es 1954 los, habe ich gelesen, mit den Rechten an der Übersetzung von Brechts Werk ins Französische. Brecht spielt noch immer eine ganz große Rolle, aber Sie haben mir freundlicherweise den aktuellen Katalog 2011-2012 mitgebracht, Herr Rach. Da sind über 700 Werke beschrieben. Ich schlage mal auf. Der erste Titel kommt von Herbert Achternbusch und dann geht's über Berggrün, Bernhard, Blumenberg, Brecht, Fosse, Garcia Lorca, Goldoni, Hall, Kane, Krötz bis Schiller, Segers. Nach welchen Kriterien wählen Sie heute aus, was ins Programm kommt?
Ich muss ein kleines bisschen ausholen. Also der Verlag ist 1949 gegründet worden von einem Normannen namens Robert Voisin. Und tatsächlich war der Verlag zuerst einmal psychologisch, philosophisch, soziologisch ausgerichtet. Und wenn Sie sagen, 1954 ging es los.
Dann, mit den Rechten an Brecht.
Ja, mit den Rechten an Brecht und eben den Gastspielen des Berliner Ensembles in Paris im Rahmen des Théâtre des Nations. Und Brecht suchte eben in Frankreich einen Verleger und Ansprechpartner für seine Theaterrechte und fand den eben in diesem früheren Verleger. Und aus diesem Grunde, weil der Katalog von L'Arche mit O'Neill, Shaw, Yeats und Brecht sehr große Ähnlichkeiten hatte mit dem Katalog von Suhrkamp, habe ich das Ganze wagen können. Weil das war meine geistige Heimat. Ich kannte die Stücke, ich kannte die Werke, ich kannte das Gewerbe. Verstehen Sie, das war das große Plus. Das ging, das kann ich, konnte ich. Und da habe ich eben gesagt, na ja, also die anderen Schwierigkeiten werden wir schon schaffen.
Nun hat Frankreich eine Theatertradition, die sich an die Comédie Française anlehnt, also ziemlich konservativen Formen verhaftet ist. Heißt das, dass es auch eine Schwierigkeit ist, deutsche Theaterautoren in Frankreich zu verlegen?
Ja, aber die Schwierigkeit kommt nicht daher, dass die französische Theatertradition der Comédie Française verhaftet sei. Das spielt natürlich eine Rolle, aber es gibt natürlich in Frankreich auch ganz andere Traditionsansätze. Es gibt das Vaudeville, es gibt das Privattheater mit den gut gemachten Stücken, ob das Feydeau oder Labiche oder Sacha Guitry ist. Es gibt auch avantgardistische Traditionen, ob das Artaud ist oder jemand wie Breton. Also ich meine, die haben ja maßgeblich das ganze absurde Theater. Frankreich hat ja maßgeblich auch die Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts mitbestimmt. Das kann man nicht nur so jetzt auf diese Schiene Comédie Française und aus dem 17. Jahrhundert stammend schieben. Was das wirkliche Problem ist und wo der wirkliche Unterschied herkommt, das ist der kulturelle Gegensatz, den es gibt zwischen Deutschland und Frankreich. Und der ist eben sehr groß und selbst für mich immer wieder überraschend.
Worin besteht er vor allem?
Wenn ich das beschreiben könnte, dann hätte ich den Schlüssel zu den ganzen politischen Problemen, die es gibt. Ich will es aber trotzdem versuchen. Der Unterschied kommt daher, dass Frankreich A. ein völlig zentralistisches Staatswesen ist, das von Paris aus gesteuert wird. Zum Beispiel gibt es im Französischen nur halb so viele Worte wie im Deutschen. Mir ist das erst aufgefallen, als ich angefangen habe, in Französisch zu schreiben. Ich suche noch eine Nuance für das Wort. Ich finde aber diese Nuance nicht. Warum? Es gibt dieses Wort, was es im Deutschen gibt, gibt es nicht. Das hängt damit zusammen, dass es eine Académie Française gibt, die die Entwicklung der Sprache seit Ludwig XIV. Überwacht hat, kontrolliert hat. Und das ist natürlich eine Frage von Macht, von Zentralmacht. Das ist ein großer, fundamentaler Unterschied. Und dann kommt der andere Unterschied, wenn Sie nur, ich meine, diese beiden Musikstücke, die wir eben gehört haben, Bach, ist eben in Frankreich undenkbar. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass jemand so eine strenge, ernste Musik komponiert. Schubert ja, natürlich, das ist leicht, aber trotzdem tief. Das ist das Gute bei Schubert. Und diese Unterschiede, diese kulturellen Unterschiede, das lateinisch-mediterrane, die Verwurzelung im Katholizismus, im jahrhundertelangen Katholizismus, die zentrale Gewalt eben, die von Paris ausgeht, die formende Gewalt, die Abschottung des Landes gegenüber Einflüssen von außen, die starke Bindung auch an frühere Kolonialländer, all das macht einen Riesenunterschied aus zu Deutschland und das spiegelt sich natürlich auch im Theater wieder.
Und Sie, Rudolf Rach, hatten den Mut, die Brücke zu schlagen, als deutscher Verleger nach Paris zu gehen, in der Tradition des Verlages, den es eben schon gab, weiterzuarbeiten und sind dafür Ende 2010 ausgezeichnet worden. Zusammen mit einem weiteren Verlag, mit dem Prix de l'Académie de Berlin, also mit dem Akademiepreis von Berlin in Höhe von 20.000 Euro, den kriegen Personen oder Projekte, die sich auf außergewöhnliche Weise für die Belebung und Vertiefung der Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich engagieren. Also erstmal ganz herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank.
Das heißt, Sie geben nicht auf.
Nein, ich habe überhaupt keinen Grund aufzugeben.
Also ich meine nicht nur mit der Verlegertätigkeit, sondern auch mit der Hoffnung, dass trotz dieser von Ihnen beschriebenen Unterschiede da doch noch irgendwie weitere Brücken zu schlagen sind.
Das ist ein sehr schönes Beispiel oder gibt mir die Gelegenheit, etwas zu erzählen. Ich kenne ja nun meine französischen Mitarbeiterinnen, weil es handelt sich vorwiegend um Mitarbeiterinnen, sehr genau und weiß, was sie für Vorbehalte allem Germanischen gegenüber haben. Die sitzen so tief, diese Vorbehalte.
Das archetypisch schon fast.
En français, on dirait, c'est viscéral. Also es sitzt in den Eingeweiden
drin. Bei Obelix schon angefangen,
ja, Asterix. Ja. So. Und als wir dann den Preis in Berlin bekommen sollten, habe ich gesagt, ach, eigentlich wäre das doch ganz schön, wenn wir die ganzen Mitarbeiter einladen und dass die alle nach Berlin fahren können und dabei sind und so. Ist vielleicht auch für die Führung des Verlages dann leichter, weil sie dann etwas mehr verstehen, wo dieses oder jenes herkommt. So. Und zu meinem großen Erstaunen haben alle bis zum letzten Hospitanten gesagt, ich möchte mitfahren nach Berlin. Und alle sind auch mitgefahren und alle sind wirklich beglückt und heiter aus Berlin zurückgekommen. Zu Recht, weil das Ganze eine angenehme und schöne Angelegenheit gewesen ist. Also es gibt da Hoffnung, aber die Hoffnung kann sich nur gründen auf wirklichen Austausch. Und der wirkliche Austausch besteht nicht darin, dass man ein Stück übersetzt und das dann in Frankreich aufführt. Das gehört auch dazu, selbstverständlich. Aber der wirkliche Austausch besteht darin, dass Deutsche mit Franzosen zusammenarbeiten und selbst erleben, wie das ist, wenn ein Franzose eben um 1 Uhr sagt, jetzt muss ich Mittag essen. Egal, ob die Arbeit getan ist oder nicht getan ist, um 1 Uhr wird alles fallen gelassen, damit man eben zum Mittagessen geht, einschließlich mir übrigens. Ich kann auch nicht länger als bis um 1 arbeiten. Und das ist das Wesentliche, das Entscheidende, dass die Menschen die Sprache sprechen, damit sie überhaupt sich austauschen können, damit sie überhaupt diskutieren können. Sonst geht das doch alles immer über 3 oder 4 Kanäle. Auslandskorrespondenten, die berichten eben, was sie in Paris erlebt oder gesehen haben. Das ist ja alles gefiltert, x-mal gefiltert. Nein, das ist schon ein interessantes politisches Projekt, das ich natürlich 100%ig unterstütze. Und solche kleinen Einheiten wie ein solcher Verlag, der eben halt von einem Deutschen geleitet wird, ja, aber mit Franzosen arbeitet, in dem deutsche Autoren, sie haben vornehmlich natürlich deutsche Autoren zitiert, aber ich erlaube mir anzumerken, dass es auch sehr viele angelsächsische Autoren gibt, skandinavische Autoren gibt, italienische Autoren gibt, spanische Autoren gibt, amerikanische. Das ist
Völkerverständigung auf diese Art und Weise, persönliche ja. Begegnung und auch über die Sprache und
ja,
das
ja,
Theater.
Natürlich. Klar.
Theater, Brecht, Mac the Knife, nächste Musik. Das war jetzt meine Brücke.
Schöne Brücke.
Ella Fitzgerald mit Mac the Knife, Mackie Messer, aufgenommen in der Deutschlandhalle West-Berlin am 13. Februar 1960. Rudolf Rach, Sie haben das mitgebracht, aber nicht, weil Sie da vielleicht zufällig bei diesem Live-Konzert dabei waren?
Nicht bei dem Live-Konzert, aber in der Nähe, weil damals habe ich für das deutsche Fernsehen gearbeitet, um mein Studium zu verdienen. Da haben wir solche Sendungen wie mit Joachim Fuchsberger gemacht und solche Sachen. Das war unglaublich. War wahnsinnig heiß und wir hatten die Füße in irgendwelchen Eimern mit Wasser stehen vor lauter Hitze in der Deutschlandhalle. Und ich habe das ausgesucht aus 2 Gründen. Einmal, um diese Prägung auch durch diese amerikanische Musik, durch den Jazz eben zu unterstreichen, der für mich sehr wichtig gewesen ist und immer noch wichtig ist. Und andererseits, um auch zu zeigen, wie sich Werke, in dem Fall eben Mackie Messer, der Text von Brecht, in anderen Sprachen völlig anders wiederfinden und sich verändern und trotzdem das Original treffen. Das hat eben auch damit zu tun, dass ich natürlich täglich dem Begriff der sogenannten Werktreue ausgesetzt bin und immer wieder entscheiden muss, geht das nun oder geht das nicht und so weiter und so fort. Und das heißt natürlich, dass ich für eine möglichst liberale Interpretation des Begriffes bin.
Rudolf Rach, ein deutscher Verleger in Paris, L'Arche Editeur heißt der Verlag, der Ende 2010 für sein Engagement der Belebung und Vertiefung der Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich mit dem Prix de l'Académie de Berlin ausgezeichnet wurde. Gastgeberin ist Ulrike Schneiberg. Im 19. Jahrhundert galt Paris mit seiner deutschen Kolonie neben Berlin und Hamburg zeitweilig als deutsche Großstadt sogar. Vertreter vieler Berufe waren dorthin quasi emigriert. Viele Künstler, viele Intellektuelle auch, Heinrich Heine zum Beispiel oder Karl Marx. Sie haben von den Brücken gesprochen, an denen Sie auch mitbauen, an den Brücken zwischen den besseren Verständigungsmöglichkeiten zwischen Franzosen und Deutschen. Diese Vergangenheit ist doch eine ganz gute Basis eigentlich.
Ja, ja, das ist auch sehr schön. Nur dazwischen liegen eben 2 Weltkriege. Und diese Weltkriege sind eben, ob man es will oder nicht will, und ich rede bewusst von Kriegen und nicht vom Holocaust, obwohl das natürlich auch wichtig ist. Diese Kriege belasten eben das Bewusstsein. Die Kriege sind in Frankreich meiner Ansicht nach präsenter als in der Bundesrepublik. Weil in der Bundesrepublik die Zerstörungen derartig groß waren, in jeder Hinsicht, dass verständlicherweise zuerst aufgebaut wurde. Das Notwendigste einfach darin bestand, dass man etwas zu essen hatte und dass man ein Dach über dem Kopf hatte und dass man sich wieder in einem geheizten Zimmer befand.
Das ist ja auch Ihre ganz persönliche Biografie als
so
1939 Geborener.
So ist es. Ich habe also den Krieg nicht an der Front, aber doch immerhin in einer gewissen Weise an der Front erlebt, nämlich in Köln während der Bombardierungen. Und das ist schon so, dass das einem für immer im Kopf bleibt. Diese Bilder und schrecklichen Dinge.
Weil sie auch noch so klein waren.
Ja, ja.
Sich nicht wehren konnten, überhaupt nicht wehren konnten.
Naja, eben so ist es. Also das alles hat mich natürlich geprägt. So geprägt, dass ich nach dem Kriege ein überzeugter Pazifist war, was ich heute nicht mehr bin.
Warum nicht?
Weil sie mit dem Pazifismus das Böse nicht aus der Welt schaffen. Sie werden nur zum Opfer des Bösen. Und das Böse ist in der Welt. Und wenn man dem Bösen sich nicht wehrlos aussetzen will, muss man von einem bestimmten Zeitpunkt an kämpfen, sich verteidigen, keine Angriffskriege führen. Aber sich zu verteidigen halte ich für eine völlig legitime Lebenshaltung. Und wenn die Waffen der anderen eben halt entsprechend stark und mächtig und zerstörerisch sind, dann muss man dem eben halt versuchen, Entsprechendes entgegenzusetzen.
Ist Literatur sowas auch?
Literatur arbeitet auch, Literatur als Kriegführung ist auch interessant, aber natürlich ist Literatur auch eine Form, einen Aufklärungskrieg zu führen.
Sie führen so einen Aufklärungskrieg und den würde ich gar nicht als solchen bezeichnen. Also das, was Sie in Paris tun, ist kein Krieg.
Nein,
in keinster
nein,
Weise.
Nein, das ist auch
völlig, nein, völlig blödes Wort in diesem Zusammenhang.
Ja.
Ihr Verlag, um auf den noch ein letztes Mal zurückzukommen, der Larche Editeur, ist künstlerisch ein Riese mit 9 Mitarbeitern, die alle mit in Berlin waren, personell und finanziell ein Zwerg im Vergleich zu anderen Riesenverlagen. Das ist oft so bei Qualität. Was rettet Sie denn, Herr Rach? So ein Preis ja nicht nur mit 20.000 Euro.
Der Preis ist ja, erstens haben wir nur die Hälfte des Geldes bekommen.
Weil der zweite Gewinner ein anderer Verlag war.
So ist es. Und zweitens haben wir ja auch praktisch in Berlin alles schon
ausgegeben. Weil Sie so gut getafelt haben.
Ja, wir haben anschließend abends sehr gut gefeiert. Das war ein schöner Erfolg.
Ja, was rettet Sie, war meine Frage.
Viel Arbeit.
Was heißt das? Wie läuft so ein Tag des Rudolf Rach ab?
Der läuft folgendermaßen ab. Ich fange morgens um 9 an, arbeite bis um 13 Uhr, dann von 2:30 bis circa um 19 Uhr und dann fuhr ich jahrelang, jahrzehntelang anschließend ins Theater. In Paris ist das nicht so einfach wie in Frankfurt mit den Verkehrsmitteln, weder mit dem Auto noch mit der Straßenbahn. Und dann komme ich dann in der Regel so gegen Mitternacht nach Hause, dann habe ich aber noch nichts gegessen, dann muss ich erst noch was essen. Und das tue ich auch ausführlich. Es gibt also dann immer diese späten Essen und das ist schon anstrengend. Aber im Laufe der Jahrzehnte kommen eben doch immer wieder Punkte zustande, die eben wirklich dann so etwas wie das vollendete künstlerische Glück sind. Und das hält eben die Maschine am Laufen.
Welche, würden Sie sagen, deutschen Attitüden, Herr Rach, haben Sie denn inzwischen abgelegt? Welche französischen angenommen? Wer sind Sie heute? Können Sie das in 1, 2, maximal 3 Sätzen zusammenfassen?
Also das, was mich selbst erstaunt hat und wo ich gemerkt habe, dass meine Wurzeln irgendwo im Mittelmeer liegen müssen, war, dass ich, obwohl ich extrem zur Pünktlichkeit erzogen worden bin, sofort in Frankreich unpünktlich wurde. Und zwar von heute auf morgen. Es gab es für mich überhaupt nicht mehr. Wenn ich eine Verabredung um 12 Uhr hatte, dann kam ich eben um 12.15 Uhr. Und zwar völlig normal und natürlich, als wenn das immer so gewesen wäre. Und ich war früher auf die Minute pünktlich.
Und ich kann Ihnen bestätigen, heute waren Sie eine halbe Stunde zu früh. Aus lauter Angst,
eben mich zu verspäten. So ist es.
Rudolf Rach, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch bei uns im Studio hier in Frankfurt. Sie haben die lange Reise von Paris extra angetreten, um heute hier sich mit mir zu unterhalten. Merci bien, merci beaucoup.
Merci.
Und Ihr letzter Titel ist eine französische Schweinerei, haben Sie mir angekündigt. Was können wir denn jetzt erwarten?
Ich habe gesagt, der Name der Gruppe, Nick Tamer, ist eine eher französische Schweinerei in Anführungsstrichen. Das ist natürlich irgendwie ein unflätiger Satz. Also ich traue mich gar nicht, das hier am Mikrofon zu übersetzen. Also irgendwie Vögel deine Mutter oder hau deine Mutter. Das ist wirklich unmöglich. Aber diese Gruppe hat eben in der französischen Rap-Bewegung eben eine große Rolle gespielt und zeigt eben eine andere Seite von Frankreich, die eben überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was wir normalerweise als Bild von Frankreich kennen, von wegen gute Wein, gutes Essen, hübsche Frauen und so weiter und so fort, sondern das ist eben die revoltierende Banlieue, die versucht, sich auszudrücken und einen kleinen Fuß in die Tür zu kriegen, in die Tür der französischen Gesellschaft zu kriegen. Und das ist eben wahnsinnig schwer und deshalb habe ich diese Musik ausgesucht.
Ein ganz aktueller Bezug zu Frankreich.
Völlig aktuell.
Nochmal herzlichen Dank. Ein Mann, der wirklich ein weites Spektrum hat mit über 70.
Vielen Dank.
Authentique, oui, trop typique, cette saveur aromatique qui jamais identique, reste pourtant poétique. Car sans les mecs, ma vocation est unique. Non, je ne suis pas le seul hostique, complètement idiopathique. Plus ma vertu est acoustique et j'en suis fanatique. Car je tiens tous ces mots d'une inspiration mystique. Donc, ce but chaotique, piétinante critique, journalistique. Je suis authentique. Authentique, authentique, MDM, assuriste et véridique. S'aimant la panique, défrayant la chronique. Le fléau s'installe, impose, sans toucher digital. La banque au jeu, manque sans prendre des pauses. Couchaine des suprêmes, MDM, en action, oui, j'ose. Pendant l'été, notre authenticité. Car voilà une vertu bien rare, beaucoup trop rare de nos jours. Est attribuée à tort et à travers. Trop vite à juger à des gens qui ne sont que des plaires. Un, j'enchaîne le deux, voilà le trois. Ce deuxième couplet est adressé à tous les médias. Enfin prêt. En tout cas, à tous ceux que l'infamilie mange, j'écris en t'expliquant ceux qui veulent, ceux qui les arrangent. Stop! Ne t'avise pas de nous faire ça.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.